ja auch Weihnachten.
Ist auch Weihnachten. Ihr habt viel Zeit, über die Feiertage Podcast zu hören.
Ja.
Dann müsst ihr
Schwiegereltern nicht, weg, Podcast an.
Müsst ihr nicht so viel Zeit mit der Familie verbringen.
So, Torben und ich haben uns gestärkt mit selbstgekochtem Chili von Torben. Es war exzellent.
Tja, bei mir gab's Brot.
Ist auch ein bisschen traurig, ne?
Ein bisschen traurig ist es schon.
Aber trotzdem darfst du uns jetzt dein Thema
geht auch ums Essen.
Siehst du? Des heutigen Abends präsentieren. Wir sind schon ganz gespannt, worum es heute geht.
So, ich fange ja sonst immer mit so einem Fallbeispiel an. Das Fallbeispiel ist diesmal ein bisschen anders, als ihr es sonst gewohnt seid. Und zwar braucht ihr ein bisschen mehr Vorstellungskraft. So, und zwar seid ihr Amtsarzt in Württemberg. Genauer gesagt in Wildbad, also eigentlich erst im späteren Baden-Württemberg.
Okay. Wann so? 1830.
Sind wir schon ganz ähnlich. Also napoleonischen Kriege sind wir gerade mittendrin, hinterlassen viel Armut im ländlichen Gebiet. Ne? Hygienische Verhältnisse sind schlecht. Wir schreiben das Jahr 1811.
Okay. So.
Dein Name lautet Justinus Kerner und du bist halt Amtsarzt in Wildbad und Helsheim. Und da kam es innerhalb weniger Tagen erst zum Erkranken und anschließend zum rätselhaften Tod von mehreren Bewohnern dieser Dörfer. Und
ist das 1811 so rätselhaft?
Ja. Naja, wenn das schon so schnell hintereinander passiert, irgendwie, das würde mich dann schon als Amtsarzt da so ein bisschen irritieren lassen. So, und jetzt hat er...
Guckt mal an, wie ihr
wenn
ihr
jetzt nicht gerade Covid-Pandemie ist oder ähnliches, aber das Covid gab es damals noch gar nicht irgendwie, also von daher. Also das heißt, ihr müsst euch jetzt ein bisschen drauf einlassen, Zentralheizung gibt es keine, irgendwie Fenster sind auch nur so spärlich beglast, also keine Doppelverglasung und dieser Kerner, der hat die Patienten und die Toten untersucht und er schreibt im Kerzenschein in sein Notizheft.
Natürlich.
So, die Symptome zusammen.
Er
schreibt, die Tränenflüssigkeit verschwindet, die Speiseröhre wird zu einem toten und bewegungslosen Rohr. In allen Schleimhohlräumen der menschlichen Maschine steht die Sekretion des normalen Schleims vom größten Magen bis zum Tränenkanal und zum Ausscheidungskanälen der Lingualdrüsen still. Es wird kein Speichel ausgeschieden, es ist kein Tropfen Nässe im Mund zu spüren, keine Träne wird mehr abgesondert. Im Gehörgang tritt kein Ohrschmalz auf, auch Anzeichen eines Austrocknens der eustachischen Röhre sind erkennbar. In der Nase ist kein Schleim ausgeschieden, wenn kein Sperma mehr ausgeschieden wird, nehmen die Hoden ab. Das Wasserlassen kann nur im Stehen mit Schwierigkeiten durchgeführt werden. So,
okay. Also
wenn ich demnächst meinen Oberarzt anrufe und ihm die Symptomatik...
Also mich hat das jetzt mit dem Sperma und mit dem Cerumen, ja, um mal den Fachbegriff von Justinus Kerner zu benutzen, hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, aber sonst hätte ich gesagt, die haben halt so viel Atropin irgendwie.
Genau, klingt schon so ein bisschen nach...
Nach Tollkirsch.
Ja, genau, Tollkirsch oder ähnliches, ne? Aber... So, er hat dann halt auch untersucht und hat quasi Anamnesen durchgeführt und alles, was diese Patienten gemeinsam hatten, das war, dass sie die gleiche geräucherte Blutwurst gegessen hatten. Kerner führte verschiedene chemische Reaktionen aus den wässrigen Extrakten aus den Würsten durch. Also als Kerner genug giftiges Extrakt hergestellt hatte, mischte er es mit Honig und verfütterte es an Säugetiere. Vögel, Frösche, Fliegen, Heuschrecken und Schnecken. Er zeichnete...
Frösche sind keine Säugetiere.
Naja, er sagt ja aber an Säugetiere und... Dinger.
Und
an Vögel. Vögel sind auch keine Säugetiere.
Ja, kommt drauf an. Pinguin?
Pinguine sind Vögel. Schnabeltier vielleicht noch, aber sonst... So, er zeichnete Experimente mit 12 Katzen, 4 Kaninchen, 4 Raben, 2 Eulen, 2 Spatzen und 3 Rotkehlchen, eine Taube und eine Meise auf. Die Symptome, die sich aus seinen Katzenversuchen ergaben, waren insbesondere mit den Symptomen der Vergiftung vergleichbar, die Kerner beim Menschen beobachtet hatte.
Also hatte ich auch kein Sperma mehr.
Erst Erbrechen, Darmkrämpfe, dann kam es zur Mydriasis, also Weitstellung der Augen, Ptosis, herunterhängende Lider und Dysphagie, also Schluckstörungen und schließlich Atemversagen. So.
Also war es was aus der Wurst.
Zentralneurologisches, oder?
Ja.
Torben, was willst du jetzt zu sagen?
Schließlich, wir kommen ja noch,
Transmitterproblem.
Der hat ja jetzt irgendwie laut die ganzen niedlichen Tierchen in seiner Umgebung irgendwie, aber er hat auch Kerner selbst heroische Experimente an sich selber durchgeführt, bei denen er die Erfahrung machte, dass die Wurstextrakte tatsächlich sauer schmeckten und leichte Symptome eines beginnenden Botulismus hervorriefen.
Jetzt hast du es ja schon gesagt.
Ich habe es ja schon gesagt. Ach,
jetzt, ich wollte eigentlich nochmal sagen, dass Herr Kerner für einen Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes extrem motiviert war.
Ja.
Das finde ich gut.
Finde ich auch. Also Kerner schrieb, Einige Tropfen der Säure, die auf die Zunge gebracht werden, verursachten ein starkes Austrocknen des Gaumens und des Rachens. Also, der Kerner, wurde später Wurstkerner auch noch genannt, hat die
ganz ehrlich, dann machst du dir ganz viel Arbeit und dann wirst du mit sowas
dann machen sie sich auch noch lustig über dich. Nee,
der hat Fälle von über 70 Patienten zusammengeführt von Botulismus, was damals wirklich relativ häufig war in dem Bereich, hat das mit anderen Kollegen zurückgeführt auf die Geschichte, ne? Und hat wunderschön wirklich erstmal diese Symptomatik quasi, die Atropin ähnlich ist und auch nachher noch die Lähmungen und die gastrointestinalen Symptome wunderschön aufgeführt und auch veröffentlicht.
Okay.
Also ich kenne Botulismus, ist für mich so dieser ausgebeulte Wurstdeckel. Zum Beispiel. Konservendeckel irgendwie, der hochsteht, da sollte man nicht rangehen.
Ja. So. Erst habe ich noch gedacht, machst du das Thema, weil nach Porphyrie war das jetzt wirklich noch seltener. Also wir haben jetzt in Deutschland ungefähr nur 10 bis 20 Fälle pro Jahr.
Also ich habe schon einen gesehen im Studium.
Du hast einen See gesehen und wir
haben noch nie einen gesehen.
Ja, dafür muss man in Sachsen-Anhalt studieren.
Oh Gott.
Ja, also wirklich. Das
ja. Und ein bisschen Allgemeines, was dazu ist, in Deutschland ist dieser Nahrungsmittelbotulismus am häufigsten, in den USA eher der Säuglingsbotulismus.
Was für ein Ding?
Säuglingsbotulismus. Das ist, warum du dein Kind dein Säugling kein Honig geben sollst, weil der die
Sporen... Ich erinnere mich jetzt, wo du sagst.
Nicht, der kann da nicht gegen angehen, also vom Darm- und Immunsystem.
Spannend.
Veterinärmedizinisch gibt es natürlich deutlich mehr Fälle, also die sind mir auch bekannt. Das ist zum Beispiel, wenn du so Tierkadaver in so Silage oder ähnliches kriegst, dann futtern die Viecher das und nehmen dadurch halt tatsächlich Botulinumtoxin auf und dann hast du manchmal so 20, 30 Kühe, die irgendwie dann mit Botulismus
verenden
oder halt auch so chronische Fälle kriegen. Also die sind dann völlig schlapp, wie Milchfieber, irgendwie ein bisschen K.O. Ja.
Milchviehfieber? Ja, du bist so doch Chirurgin.
Ja, aber ich komme vom Land.
Ach so. Also.
Mich war immer noch kurz dazu, Hypokalzämie der Kuh, glaube ich, nach Entbindung postpartal passiert, wenn die so wahrscheinlich Milchanschluss haben, nehme ich mal an. Na gut.
Spannend.
So, Botulismus, kommen
wir
erstmal dazu.
Das ist viel spannender als Narkose macht.
Vielleicht mal umsatteln, ne?
Ja, Milchviehfieber.
So, also Botulismus kommt von lateinisch die Wurst. Also das erklärt auch, warum das Ganze Botulismus heißt. Diese Toxine, um die es geht, die sind bei ca. 100 Grad, wenn du die 15 Minuten erhitzt, inaktivierbar. Also und wenn du das nicht richtig vernünftig machst, dann kommt es zu folgenden. Also, Botulinumtoxin wird von welcher Bakterie gebildet, wisst ihr das noch?
Oha.
Clostridium.
Perfringens.
Nee, aber der ist ja ähnlich. Botulinum, verrückt.
Ah, schade.
Perfringens ist hier Gasbrand. Ja. Genau. Welchen gibt es da noch irgendwie?
Diffizile.
Diffizile und mit Durchfall, also Pseudomembranöse und dann gibt es noch den Tetani,
Tetanus.
Aber das ist jetzt Clostridium botulinum. Und das ist ein grampositives, anaerobisch sporenbildendes Bakterium. Ne? Und dieses gebildete Toxin nimmt der Mensch entweder über so verunreinigte Nahrung auf, also geräuchertes oder Konserven, also diese hochstehenden Deckel sollte man meiden von irgendwelchen Konserven, oder halt über die Sporen im Säuglingsalter oder aber auch über Wunden. Also dementsprechend, wenn du dir das irgendwo, was weiß ich, reintrittst, dann
Tetanus.
Es ist völlig egal, über welche Art und Weise das in deinen Körper gelangt. Ne? Dieses Botulinum, die Symptome sind die gleichen und die sind dosisabhängig tatsächlich.
Also deshalb ist Herr Kerner, ist dem nichts passiert, weil er nur sein verdünntes...
Weil er nur ein bisschen verdünntes Zeugs genommen hat und dementsprechend hat er halt einige Symptome gehabt, aber ist da Gott sei Dank nicht dran verstorben. Ne? So, jetzt die Übertragung des Nerven auf die Muskulatur wird damit gehemmt, dass das Toxin verhindert, dass der Neurotransmitter, also das Acetylcholin, ausgeschüttet wird aus dem präsynaptischen Komplex. Das ist so, dass denn überhaupt kein Reiz mehr weitergegeben wird und dadurch kommt es ja auch zu diesen schlaffen Lähmungen, schlaffen Paresen. Mhm. Also das heißt, der Muskel ist völlig inaktiviert in dem Bereich, weil kein Transmitter mehr im Bereich da ist. Das erklärt sich halt auch unterschiedlich, weil wenn man zum Beispiel Atropin oder ähnliches gibt, ne? Wisst ihr noch, auf welche Rezeptoren Atropin geht?
Auf die Muskeln nähern.
Genau. Und dementsprechend haben wir vor allen Dingen den Parasympathikus, also das autonome Nervensystem, betroffen. Aber Acetylcholin ist ja nicht nur beim Parasympathikus quasi der Transmitter, sondern halt auch in der motorischen Endplatte, also im Sinne von auf Muskelübertragung. Das heißt, wir haben einerseits diese atropinähnlichen Wirkung, ne, in dem Bereich, also alles trocken irgendwie gelegt, der ganze Körper, plus noch diese motorische Lähmung in dem Bereich.
Okay, spannend, ja. Ja, macht Sinn.
Dementsprechend und schlaffe Lähmung, weil ja wirklich nichts quasi erregt werden kann in dem Bereich. Mhm. Während bei Tetanus käme es ja eher zu Spastiken, also in dem Bereich. Da sind wir ein bisschen.
Fistotonus.
Opistotonus, genau. Opistotonus. Aber das vielleicht ein andermal. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das natürlich sehr, sehr typisch für den Bereich. Also Übertragung des Nerven auf die Muskulatur wird gehemmt. Wenn man jetzt irgendwie die Welt mit ausrotten möchte, mit irgendwie so als Biowaffe, reichen circa 100 Nanogramm oral aufgenommen, um für den Menschen tödlich zu wirken. Also da nochmal diese Dosisabhängige. Also mit einem Gramm kann man ungefähr 10 Millionen Menschen töten, wenn man das mal vorhätte oder sowas. Okay. Ne?
Mit einem Gramm?
Mit einem Gramm, also hast du 10 Millionen Menschen, könntest du, naja, du musst irgendwie die Aufnahme, müsstest du halt schon irgendwie planen, aber naja.
Okay.
Inkubationszeit 18 bis 36 Stunden bei Nahrungsmittelbotulismus, ne, also da kann sich das so ein paar Tage Zeit lassen, deswegen ist das immer so schwierig auch rauszufinden, wenn man da ein paar mehr hat, was die jetzt übergefuttert haben und circa 7 Tage bei Wundbotulismus. So, die Symptome haben wir ja schon so ein bisschen, die erklären sich ja durch die Physiologie oder Pathophysiologie und die ist aber noch so ein bisschen geprägt durch schlaffe, symmetrische, absteigende Paresen. Das Absteigende ist wichtig, also das kommt von Kopf und quasi aus Seiten der Hirnnerven. Warum das genau in dem Bereich, habe ich nicht rausgefunden. Falls das noch irgendwer findet, warum das genau am Kopf und an den Hirnnerven beginnt, kann der sich ja mal melden und mir das vielleicht erklären. Bei Nahrungsmittelbotulismus hast du halt eher erstmal diese gastrointestinalen Symptome, Übelkeit, Erbrechen, zunächst erstmal Durchfall, später Obstipation und dann gerne, was so ein bisschen pathognomonisch ist, Augensymptome, also wirklich alles verwaschen sehen, ne? Hängende Lider, Akkumulation, funktioniert nicht mehr, Doppelbilder.
Also eher was für die Neurologen.
Eher was für die Neurologen, also wenn du jemanden hast, der erstmal aus dieser typischen Geschichte Gastrointestinalinfekt oder ähnliches, dann auf einmal mit Augensymptomen oder ähnliches da hängt, da haben wir ja die Hirnnerven, so diverseste Art und Weise, die da ja schon problematisch sind. Und dann mit anschließenden Arm- und Beinparesen, also symmetrisch, also absteigende Paresen und schließlich Lähmung der Atemhilfsmuskulatur und Atemstillstand. Man kann sich das so ein bisschen als Merkhilfe mit den 4 Ds zusammenfassen. Einerseits Diplopie, also Doppelbilder, Dysarthrie, Sprechstörung, Dysphagie, die Schluckstörung und Dysphonie, also so Stimmstörung in dem Bereich. Also Frühsymptome eher so anticholinär geprägt, also Mydriasis, große Pupillen, Mundtrockenheit. Das ist das, was der Kollege Kerner da so erklärt hat. Bei den Säuglingen, die können einem das ja nicht so richtig typisch sagen. Also da hast du eine Ptosis bei den Kindern, also wirklich, dass die Augenlider hängen. Die sind völlig adynam, also völlig schlapp, muskulär, hypoton und trinken auch nicht mehr. Das wäre so die typische Geschichte, wie so ein Säugling halt sich symptomatisch zeigt. So,
Hast du eine Erklärung, warum das in den USA so viel häufiger ist?
Die kochen, die machen mehr selber, also diese Nahrungsmittel für die Kinder kochen die sehr selber und bereiten die sich vor, frieren die ein und
ähnliches. Okay, mit Honig und so,
ja. Ja, also sind nicht nur Honig, sind auch ganz viele andere Sachen, die gewissermaßen abgetötet werden müssen und dann nicht lange genug erhitzt sind. Während wir, glaube ich, deutlich mehr Gläschen machen, glaube ich, hier. Aber so ganz genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Differenzialdiagnostisch einmal nochmal so wirklich rein motorisches System, ne? Also dementsprechend eigentlich keine Sensibilitätsstörung und wirklich ganz, ganz selten Bewusstseinsstörung. Das heißt, mal angenommen, du bist jetzt schon bis zu einer Lähmung der Atemhilfsmuskulatur und ähnliches kommt, du erstickst bei schönem kompletten Bewusstsein oder kannst es auch nicht mal mehr richtig sagen, dass du gerade erstickst und vielleicht, wenn du Glück hast, hast du einen Monitor dran, der alarmiert. Also von daher nicht so schön.
Und irgendeinen Geneigten, der dir einen Tubus
zukommen lässt. Ja. So, das Ganze ist ja irreversibel blockiert. Ne? Das heißt, es bilden sich aber ja gerne mal irgendwie über die Dauer über von mehreren Wochen neue Synapsen. Also das heißt, wenn du Glück hast, kannst du mit intensivmedizinischer Therapie und sowas da dich denn doch irgendwann mal wieder nach Wochen und
vom
manchmal
Respirator
Monaten irgendwie rehabilitieren, entwöhnen, wenn du Glück hast. Ja. Also Diagnostik, ganz, ganz wichtig, Anamnese, ne? Also Verzehr von selbst eingekochten oder halt gucken, ob halt gegebenenfalls mehrere Patienten irgendwie da in diesen Reihen halt so mit einer kleinen Epidemie oder ähnlichem betroffen sind. Mhm. Spezifisch ist der Nachweis von Botulinum-Neurotoxin mittels so einer Realtime-PCR und da kannst du eigentlich fast alles hinschicken. Stuhlproben, Nahrungsmittel, Speisebrei, wenn du vielleicht mal gastroskopisch irgendwo rausgewirkt hast. Wundabstriche, also eine Wundkultur auf jeden Fall mal anaerob anlegen, ne? Ergebnis aber nicht abwarten, sondern eigentlich gleich mit der Therapie beginnen. Diese ganze Bildgebung, was man so machen kann, CT, MRT oder eine Lumbalpunktion, Tensilontest oder ähnliches, zeigt keine Beeinträchtigung. Vielleicht in der Elektromyographie, da zeigt sich noch ein verringertes Aktionspotenzial, aber wie häufig macht man das tatsächlich mal mit Intensivpatienten?
Ja.
So, jetzt hat man so ein paar Differentialdiagnosen, ne? Also wir haben ja zum Beispiel Myasthenia gravis. Myasthenia gravis hat einen sehr langsamen Verlauf. Ne? Mhm. Die Muskeln sind erschöpfbar, also zum Beispiel durch Armvorhalteversuche und ähnliches irgendwie sinken die dann vielleicht irgendwann ab und einen positiven Tensilontest. Mhm. Das wäre ja, also deswegen die Myasthenie würde man da eher rausfinden. Guillain-Barré-Syndrom kam ja heute bei deiner Impfstudie schon mal mit rein. Die Paresen sind anders. Ne? Die steigen von distal auf, also dementsprechend meinetwegen an den Beinen beginnt, während bei unserem Botulismus das am Kopf, Augenmuskeln und ähnliches anfängt und symmetrisch absteigend ist. Mhm. So, dann gibt es noch dieses Miller-Fischer-Syndrom, was ja so ein bisschen ähnlich ist. Die haben eher eine Ataxie und da würde man auch eine positive Lumbalpunktion finden, genauso wie beim Guillain-Barré. Also die hatten ja auch diese Proteingeschichte da in der Lumbalpunktion, das können aber Neurologen besser erklären. Diphtherie wäre noch so ein bisschen mit drinne. Würde man einen positiven Abstrich haben, eher belegte Tonsillen und Halsschmerzen.
Und diese Rachen-Pseudomembranen nennen
wir. Ja, genau. Ich habe noch nie welche gesehen. Ich weiß nicht, ob es euch mal so geht. Irgendwie
Gott sei Dank nicht. Hatten die Schwurbler noch keinen Einfluss auf ihre Impfung. Okay.
Dann haben wir noch die Poliomyelitis. Hätte auch eher eine positive Lumbalpunktion und Fieber- und Kopfschmerzen, was eher untypisch wäre beim Botulismus. So, also das wären so die typischen Differentialdiagnosen. So, Therapie habe ich ja schon ein bisschen angeschnitten. Also die brauchen eine intensivmedizinische Überwachung. Die haben eine hohe Aspirationsgefahr, also bei den Schluckstörungen und Ähnlichen. Bei der Atemlähmung kann es halt dazu kommen, dass die intubationspflichtig und beatmungspflichtig werden. Die Erholung wirklich dauert von Wochen bis Monate, weil sich diese Synapsen erst erholen müssen. Und jeder weiß ja auch, wenn jemand mal längerfristig irgendwie beatmet ist, dann ist er selbst auch ohne Botulismus nicht innerhalb kürzester Zeit wieder fit oder sowas. Also
und Weaning ist in Covid-Zeiten ein großes Thema.
Eben drum.
Also schon vorher, aber
Planung, lange symptomatische Therapie, dass die auch nötig ist, um diese anderen Symptome einzudringen. Es gibt ein Antitoxin, ein heptavalentes Antitoxin, das vom Pferd kommt und das geht gegen diese verschiedenen Serotypen des Toxins. Gibt es in verschiedenen Dosierungen und muss man anhand des Beipackzettels gucken, wie viel man da wirklich reintut. Also da gab es keine differenzierte Empfehlung. Man muss aber vorher, weil das kommt aus dem Pferd, mal vorher eine Intrakutantestung machen, weil viele eine Anaphylaxie drauf reagieren können. Also Hypersensitivität und Anaphylaxie.
Krass, dass man sowas überhaupt noch macht. Also war mir einfach nicht bewusst.
So, und danach muss man relativ viel kontinuierlich geben, je nachdem nach Packungsbeilage. Macht Sinn,
ich weiß, dass wir bei uns auf Intensivstation mal einen hochgradigen Verdacht auf Diphtherie hatten. Mhm. Und dann hatten wir auch dieses Antitoxin und dann hatte das eine russische Aufschrift und einen russischen Beipackzettel. Und
dann haben wir einen gesucht, der mutig genug ist, das zu applizieren.
Okay. Naja, auf jeden Fall lohnt sich das, in den ersten 48 Stunden das gegeben zu haben. Weil das frei zirkulierende Toxin weggefangen wird. Das, was schon irreversibel gebunden ist, kriegst du nicht weg. Also das heißt, du kannst jetzt nicht diese Symptome wieder mit aufhängen und der steht auf, zieht sich in Tuos rein und sagt, danke Leute, irgendwie geht. Nee, das wird nicht passieren, sondern was so bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist, das kannst du auch nicht wieder aufrufen, sondern du kannst die Verschlechterung ganz damit verhindern.
Aber dafür musst du in der Diagnostik ja sehr schnell sein. Ne?
Du wartest die Diagnostik ja nicht ab, sondern
du der Verdacht muss ja auch erstmal da sein.
Ja, der Verdacht muss erstmal dran denken, wenn es nur 10 bis 20 Fälle im Jahr gibt in Deutschland. Aber wenn, dann machen. Ne?
Oder es ist ein Underreporting. Ne?
Ja, das glaube ich auch, dass da viel bestimmt irgendwie mit drin ist, was man einfach nicht so weiß. Man hat ja auch manchmal so mystische Fälle auf Intensiv, wo man ja später auch nicht mehr weiß.
Was ist es jetzt eigentlich, genau?
Wundbotulismus. Wundbotulismus ist ganz wichtig, ein operatives Debridement zu machen, also wirklich das ganze erkrankte Gewebe rauszuholen. Und da lohnt es sich natürlich auch eine Penicillin-G-Gabe, also dreimal zum Beispiel 5 bis 10 Mega-Pen-G zu geben. Gegebenenfalls, wenn das jetzt wirklich relativ frisch aufgenommen ist und eine ordentliche Giftdosis gewesen, kann man endoskopisch Magenspülen, Entfernung von Nahrungsbestandteile, Laxantien und motilitätsstärkende Medikamente geben, gegebenenfalls auch Neostigmin, aber das hat alles nicht so richtig viel Evidenz. Mhm. Ganz wichtig, keine Magnesiumgabe, weil das die Giftwirkung verstärkt. Falls ihr mal irgendwann auf die Idee kommt, irgendwie Magnesium zu geben.
Warum sollte ich das geben?
Wegen
irgendwelchen anderen Artengeschichten oder irgendwas, was man so vermutet. Fällt aber mir das verstärkt.
Herz-Rhythmus-Störung.
Ja, okay. Zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall verstärkt das wohl die Giftwirkung. Also seltenes Ding, aber warum habe ich es gemacht, obwohl es so selten ist? Es gibt eine AWMF-Leitlinie und ich finde, wenn es eine AWMF-Leitlinie gibt, dann ist das Thema immer so relevant, finde ich auch, dass man sich da ruhig mal mit beschäftigen könnte.
Es gibt eine AWMF-Leitlinie Botulismus. Mhm. Von welcher Fachgesellschaft ist die?
Neurologie, glaube ich.
Ja, okay. Der und Patient, den ich gesehen habe, lag auch auf der neurologischen Intensivstation.
Die ist sogar haltbar noch bis August 22, weil die auch erst letztes Jahr frisch aktualisiert worden ist.
Das ist krass, ne? Ich meine, wenn man sieht, was für Leitlinien es nicht schaffen, aktualisiert zu werden.
Die viel häufiger sind. Also ein 10.000-faches sozusagen an Inzidenz haben.
Was ich jetzt, denn ich hatte mir erstmal, als ich, das Erste, worum man ja denkt, ist eigentlich diese ganze Botox-Geschichte irgendwie so mit hier irgendwie Fältchen an der Stirn, irgendwie lass mal wieder glatt bügeln und ähnliches, ne? Deswegen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es relativ viel mehr Nebenwirkungen irgendwie durch diese wirklich vielen Botox-Injektionen oder ähnliches gibt, dass man sich die sonst wohin spritzt, ne? Und dann gibt es so vom FDA, gibt's diesen Report von 2018, da sind wirklich 7 Millionen Anwendungen in den USA gewesen von Botox, unterschiedliche Art und Weise, kosmetisch oder halt therapeutisch, bei irgendwelchen Spastiken oder ähnliches. Ne? Und das waren echt wenig Fälle, wo wirklich ein Botulismus aufgetaucht hat. Meistens eher so typisch Ptose, irgendwie blöde hingespritzt oder man hat Kopfschmerzen dadurch gekriegt oder es hat einfach nicht funktioniert oder ähnliches. Das waren diese hauptsächlichen Meldungen. Gab ein paar, die so Dysphagie gehabt haben, Schluckstörungen, aber das war meistens so, wenn sie versucht haben, so ein Torticollis, so ein Schiefhals irgendwie oder ähnliches wegzuspritzen. Okay. Das kann ja auch mal, weil es ja wirklich in der Nähe liegt, halt mal so irgendwie zu gewissen Sachen machen. Es gab auch Tod durch Botox, aber das lag daran, dass sie anaphylaktisch reagiert hat. Also nicht im Sinne, die sind nicht am Botulismus direkt gestorben, sondern tatsächlich an Fremdeiweiß und an der Anaphylaxie. Also es gab insgesamt da wohl mal 85 gemeldete Todesfälle. Mhm. Es gab einen, der wirklich wohl auch in dem Bereich, da habe ich aber leider keine vernünftigen Daten, die habe ich auch nur aus so einem Sekundär aus einem Podcast, den ich auch unten verlinkt habe, dass es wohl einen so nicht richtig zugelassenen Arzt gab, der sich sehr stark verrechnet hat. Der hat wohl industrielles Botox genommen, was aber, der hat irgendwie die 2000-fache Menge irgendwie von dem, was man sonst irgendwo wohl in die Stirn spritzt, genommen. Und daraufhin hat da tatsächlich wohl einer mal einen richtigen Botulismus mit ich glaube, Todesfall und Ähnlichem auch
aber gekriegt. Aber die 2000-fache Menge, um so viele Nullen muss man sich auch erstmal vertun.
Ja, genau. So muss man sich mit, ja gut, er war vielleicht auch nicht so gut in Rechnen und so richtig dolle Zugelassenen war es dann wohl auch nicht. Aber spannendes Krankheitsbild, ne? Also muss man einfach so sagen.
Ich hatte ja nach dem Studium Angebot, dass ich mit der Approbation quasi in so einer Praxis anfangen hätte können und Botox spritzen. Und ich glaube, ich hätte da nicht weniger verdient, als ich jetzt verdiene.
Also ich habe tatsächlich einen Kollegen, der es direkt nach dem Studium gemacht hat und immer noch macht. Mhm. Und der macht Botox und Hyaluronsäure und der verdient nicht nur weniger als wir, sondern der verdient ein Vielfaches von dem, was ich verdiene.
Also
der wird man aber kein Facharzt. Ja. Das ist eher so staatlich geprüfter Kosmetiker.
Ja,
mit Spritzen.
Aber viel Geld verdienen. Also ich meine. Und keine Nachtarbeit. Also der Notfall-Botox.
Und immer schön glatte Haut, keine Zornesfältchen mehr.
Ja, du kannst auf jeden Fall bei der Oscar-Verleihung, da kannst du dreifachen Stundensatz nehmen, würde ich sagen.
Ja.
Dafür machst du auf 24 Stunden Bereitschaft. Aber der hat mir mal erzählt, also bei diesen Hyaluronsäure-Spritzen, der größtmögliche Super-GAU ist, wenn du die Lippen aufspritzt hier, ne, dass du ein Blutgefäß triffst und dein Fleck, Opfer, ich nenne das jetzt mal Opfer, eine blaue Lippe hinterher hat.
Okay.
Und darüber musst du dir aufklären, dass es passieren kann.
Pin-Up-Dogs, der Schönheitspodcast.
Ja,
also wir können auch gut spritzen.
Können wir noch
umsatteln? Also mit Nadeln.
Können wir noch umsatteln?
Du kannst jederzeit umsatteln, da brauchst du nicht viel für. Aber
ich kann mit Nadeln umgehen. Also,
ja, da kannst du die ganze Zeit immer richtig cool so schwarze Einmalhandschuhe.
Gucken, irgendwie, wo du jetzt
nein, die machen so Schulungen, Der hat auch so 2 Monate Schulung gehabt, das wie YouTube und
ja, geil. Ja, also.
Und dafür gibt es einen FIFA, aber der muss viel reisen. Das ist, also der fliegt immer so durch ganz, also so deutschsprachiges Europa.
Also während Corona ist schlecht.
Nee, der fliegt trotzdem.
Okay.
Ja, die Behandlung findet ja trotzdem statt. Das ist ja eine Praxis.
Medizinisch indizierte.
Ja, was weiß ich. Also
ich denke da nochmal drüber nach.
Die machen jetzt keine irgendwie in Harnblasen Botox-Injektion oder so, wo man das so normalerweise jetzt klassisch finden würde. Aber mein Bekannter oder ein anderer Bekannter hat mir auch mal erzählt, also der hat so einen Kurs gemacht dafür und der hat immer samstags vormittags in irgendeiner Arztpraxis das dann gemacht.
Okay.
Also auf privatärztliche Rechnung, also das kann man schon machen.
Nebenbei sozusagen, ja?
Nebenbei, also es ist auf jeden Fall deutlich lukrativer, als irgendwie über die Notarztbörse irgendwo zu freelancen, glaube ich.
Das glaube ich sofort, dass das...
Ich glaube, das Klientel, na, ich würde jetzt nicht sagen, es ist anders.
Ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin, um denen irgendwas zu verkaufen.
Also, die haben doch gar kein Problem in Wirklichkeit. Jetzt definieren Sie mal das Problem, dass Sie an einem Samstagvormittag jetzt hierher gekommen sind.
Naja, ich sehe schon, dass diese Leute ein Problem haben, aber kein Problem, was ich behandeln kann mit einer Botox-Spritze, sondern was vielleicht in einem nahegelegenen, naja.
Ja, okay. In einem Fachkrankenhaus. Na, lassen wir das. Also, Ines, vielen, vielen Dank. Viele Grüße nach